Ganz herzlich willkommen heute Abend zum Sonntagstreff. Tut mir leid, wenn ich die Gespräche hier unterbreche. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch nochmal die Zeit nehmt an diesem ja fast schon Ostertag, Osterwetter, hier nochmal euch zusammenfindet unter Gottes Wort in Gemeinschaft. Trotz allem, auch wenn wir natürlich die Gemeinschaft sicherlich an vielen Stellen vermissen, einfach die Bitte hier auch von dieser Stelle aus, seid vernünftig, geht vernünftig miteinander um, haltet eure Mund-Nasen-Maske auch während der Veranstaltung bitte auf und tragt eure Namen auf die Zettel ein. Ich hoffe, dass wir sie nicht brauchen, aber wir möchten hier einfach auch die Regeln der Regierung beachten, um ja den gottesdienstlichen Fortlauf weiterhin nicht zu gefährden, dass wir so lange wie möglich einfach auch Gottesdienste und Gemeinschaftsstunde feiern können. Ich möchte euch grüßen mit der Losung aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Freudenstädter? Nee, da steht Mensch. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist doch eine Herausforderung. Es ist ja nichts Einfaches wie Gottes Wort halten. Demütig sein vor Gott und Liebe üben untereinander. Das möchte man einfach auch hier in dieser Gemeinschaft tun und möchte das vielleicht auch mitnehmen in die neue Woche. Gemeinsam möchte man singen das Lied Jesus in meinem Haus von der Folie mit Mundschutz, mit Mund-Nasen-Maske, nicht zu laut. Einfach, ihr dürft ja gedämpft vor euch mitsingen sozusagen. Vielen Dank, Werner, dass du uns begleitest.
Zunächst von mir auch ein herzliches Grüß Gott an Sie, an euch alle. Schön, dass wir hier miteinander vor Gott sind und vor Gott stehen dürfen. Auch jetzt im Gebet, wozu ich euch herzlich einlade. Himmlischer Vater, habe Dank, dass wir heute diesen Sonntag gestalten durften mit dir. Danke, dass du uns zur Ruhe bringst. Nach einer Woche, durch die du uns hindurchgeführt hast mit allen Höhen und Tiefen. Nun aber wollen wir vor dir auch zur Ruhe kommen und uns von dir beschenken lassen, füllen lassen für die neuen Aufgaben, in die du uns sendest. So bitten wir dich, öffne uns unser Herz für dein Wort. Lass uns spüren, Herr, dass du zu uns redest. Fülle uns mit deinem Geist. Herr, begleite du uns in deiner Gegenwart. Amen.
Ja, vielen Dank natürlich auch an die, die noch hier den Sonntagstreff mitmachen. Einmal Hans-Jürgen Schluhe für deine Auslegung nachher auch mit und die Chrissy Dewitz macht die Kinder nachher dann im Saal und die Anja Grün 9 Plus. Auch ganz herzlichen Dank für euer Mitwirken und Mitarbeiten. Ich habe mir überlegt, was gibt es denn für Vorbilder? Ihr Kinder, kennt ihr Vorbilder? Kann das im Kindergarten vielleicht die Erzieherin, der Erzieher sein? Ist das ein Vorbild? Oder was ist überhaupt ein Vorbild? Vorbild ist ja vielleicht jemand, dem man nacheifern will. Man möchte dann so sein wie derjenige. Und es ist ganz cool. Es kann vielleicht auch ein Nachbarskind sein, ein Vorbild. Das mit dem tollen Fahrrad, möchte man auch gern so Fahrrad fahren können wie der oder dasjenige. Oder ein Vorbild kann auch vielleicht der coole Typ oder das coole Mädel, zwei Klassenstufen über einem sein, dem alle zuhören, egal wo der oder diejenige ist. Es ist einfach ja immer so eine gewisse Aura um die herum. Und ja, man hat so seine Vorbilder, seine Menschen, denen man vielleicht nacheifert, wo man sagt, Mensch, genauso möchte ich auch sein. Oder der Klassenkamerad, der coolere Spielsachen hat, wie man selber, weil die Sachen von den anderen sind ja eh immer viel besser und interessanter, wie das, was man selber hat. Ja, wenn man ein Vorbild hat, wenn man jemand als Vorbild auch sich so nimmt, bewusst oder unbewusst, dann möchte man dem möglichst ähnlich werden oder möchte ähnliche Sachen machen, möchte gleich sein wie derjenige. Der Paulus, der schreibt in seinem Brief heute an den Timotheus ein paar ganz deutliche Worte an die Gemeinde. Nämlich die Gemeinde soll Vorbild sein. Und in dem, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander ja einfach auch funktionieren. Es geht um respektvollen Umgang mit Älteren, aber auch, dass die Älteren fürsorglich sein sollen für die Jüngeren. Oder dann geht es zum Beispiel darum, wenn jemand nicht genug zu essen hat oder wenn jemand nicht genug Geld hat, um überhaupt den Tag zu überstehen, soll auch da die Gemeinde helfen. Aber auch die Bedürftigen, die sollen sich nicht einfach nur zurücklehnen und sagen, okay, es wird ja für mich gesorgt, ich muss ja nichts tun, ich kann mir alles schenken lassen. Auch da schreibt der Paulus an den Timotheus ganz klare Worte und sagt, auch diejenigen, denen es nicht so gut geht, sollen sich trotzdem auch anstrengen und die Aufgaben, die anstehen, mit bewältigen. Und ich denke, wir Christen, wir sollen einfach ein Vorbild sein für unsere Mitmenschen in der Nachbarschaft, in der Schule, im Beruf, für die, die Jesus bisher nicht kennen. Der Junge aus der Nachbarschaft soll vielleicht sagen können, Mensch, so wie der Chrissy sich verhält, wie er mit seiner Schwester spielt oder wie er sich um die schwachen Jungs in der Klasse kümmert oder wie auch immer, das ist stark, so möchte ich auch leben. Aber weil ich das von mir selber weiß, dass ich selber nicht immer das Vorbild sein kann und auch nicht das Vorbild bin, kann ich aber da zu Jesus kommen und sagen, Mensch, Jesus, hilf mir doch, dass ich wirklich auch Vorbild sein kann in dem, wie ich mich verhalte gegenüber anderen Menschen, gegenüber meine Eltern, gegenüber meine Geschwister, gegenüber meine Klassenkameraden. Schenk, dass ich Vorbild sein kann, gib mir dazu die Kraft. Und da möchte Jesus uns auch helfen und möchte einfach da auch Wege zeigen, die man gehen kann, die dann auch gut für uns sind. Mir antwortet mit dem Lied, sei mutig und stark. Ja, jetzt dürfen die Kinder mit der Chrissy nach nebenan gehen und die 9-Plusler mit der Anja nach oben. Habt eine gute und auch gesegnete Zeit. Ja, heute haben wir einen langen Text vor uns, den Timotheusbrief, Timotheus 1, Vers 5 bis 21. Wir haben ja schon gehört, dass es ein Hirtenbrief, ein Pastoralbrief ist. In der Wirtschaft würden wir vielleicht sagen, es sind Anweisungen von einem Vorstandsvorsitzenden eines großen Unternehmens an seinen Niederlassungsleiter oder Geschäftsstellenleiter, Geschäftsführer. Der Timotheus ist sozusagen der Geschäftsführer in Ephesus und Umgebung. Und wie in jedem Betrieb gibt es natürlich auch in Ephesus viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, familiären Hintergründen. Und ich finde, Paulus, der sensibilisiert den Timotheus auf die verschiedenen Personengruppen und erklärt, wie er und auch die Personen untereinander miteinander umgehen sollen und miteinander umgehen können. Es geht, ich habe es ja schon erwähnt, um ältere Menschen, um Männer und Frauen. Es geht um die jungen Männer, es geht um die jungen Frauen, Mitarbeiter in der Gemeinde, besonders Benachteiligte in der Gesellschaft. Dann geht es auch um Menschen, die Lehr- und Leitungsfunktionen haben, also um die Hauptamtlichen in der Gemeinde in Ephesus. Dann kommt noch ein harter Punkt, wie geht man um mit Verleumdungen gegenüber Mitarbeitern. Und aber bei aller Fürsorge oder bei aller Sorge um die Firma, um die Gemeinde, geht es auch um den Timotheus selber. Er soll sich nämlich auch nicht außer Acht lassen und auch selber auf sich aufpassen. Ich lese die 1. Timotheus 5, die Verse 1 bis 25. Fahre einen Älteren nicht hart an. Wenn du ihn zurechtweisen musst, dann sprich zu ihm, als ob er dein Vater wäre. Ebenso sollst du die jungen Männer ermahnen wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter und die jungen Frauen wie Schwestern mit der gebotenen Zurückhaltung. Sorge dafür, dass Witwen für ihren Dienst in der Gemeinde entlohnt werden, sofern sie tatsächlich darauf angewiesen sind. Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, muss sie von diesen unterstützt werden. Die jüngeren Familienmitglieder sollen lernen, zuerst einmal ihre Pflichten gegenüber den eigenen Angehörigen zu erfüllen und ihrer Mutter oder Großmutter zu vergelten, was sie an ihnen getan hat. So gefällt es Gott. Eine Witwe, die keine Angehörigen hat und ganz alleine steht, setzt ihre Hoffnung einzig auf Gott und hört nicht auf, Tag und Nacht zu ihm zu beten. Wenn eine dagegen ein ausschweifendes Leben führt, ist sie schon tot, auch wenn sie noch lebt. Schärfe das den Witwen ein, damit ihr Lebenswandel keinen Anstoß erregt. Kümmert sich aber jemand nicht um die notleidenden Witwen der eigenen Familie, besonders wenn sie im selben Haus wohnen, dann hat ein solcher Mensch den Glauben verleugnet und steht weit unter den Ungläubigen. Eine Frau soll erst dann in das Verzeichnis der Witwen eingetragen werden, wenn sie über 60 Jahre alt ist. Außerdem darf sie nur einmal verheiratet gewesen sein. Sie muss für ihre guten Taten bekannt sein, dass sie ihre Kinder ordentlich erzogen hat und gastfrei gewesen ist, dass sie den Mitchristen, die bei ihr zu Gast waren, die Füße gewaschen und denen geholfen hat, die in Schwierigkeiten waren. Kurz, dass sie sich auf jede Weise bemüht hat, Gutes zu tun. Jüngere Witwen nimm nicht in das Verzeichnis auf, wenn ihr sinnliches Verlangen sie dazu treibt, geben sie die ausschließliche Bindung an Christus preis und wollen wieder heiraten. Dann verfallen sie dem göttlichen Gericht, weil sie ihr treue Gelöbnis gebrochen haben. Außerdem gewöhnen sie sich ans Nichtstun und gehen von Haus zu Haus und nicht nur das. Sie werden geschwätzig, mischen sich in fremde Angelegenheiten und verbreiten falsche Lehren. Deshalb möchte ich, dass die jüngeren Witwen wieder heiraten, Kinder haben und sich um ihren Haushalt kümmern. Dann geben sie unseren Gegnern keine Gelegenheit, schlecht über uns zu reden. Denn schon haben sich einige solche Witwen von Christus abgewandt und folgen dem Satan. Wenn eine vermögende Christin Witwen in ihr Haus aufgenommen hat, soll sie auch weiterhin für sich sorgen und die Last nicht der Gemeinde aufbürden. Die Mittel der Gemeinde sollen den Witwen zugutekommen, die sonst keine Versorgung haben. Älteste, die leitend in der Gemeinde tätig sind und ihren Dienst gut versehen, haben doppelten Lohn verdient, besonders wenn sie mit ganzer Kraft als Prediger und Lehrer einsetzen. In der Heiligen Schrift heißt es, einem Rind, das zum Dreschen eingespannt wird, darfst du das Maul nicht zubinden. Es heißt auch, wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lohn. Eine Klage gegen einen Ältesten höre nur an, wenn sie von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Wenn einer sich wirklich etwas zu Schulden kommen ließ, dann sollst du ihn vor den Ältesten, anderen Ältesten zurechtweisen, damit auch sie gewarnt sind. Ich beschwöre dich bei Gott, bei Jesus Christus und bei den höchsten Engeln, dass du in solch einem Fall völlig unparteiisch vorgehst. Sei nicht voreingenommen gegen irgendjemand, aber begünstige auch keinen. Lege niemand zu schnell die Hände auf, um ihn in das Ältestenamt einzusetzen. Sonst machst du dich mitschuldig, wenn er sich verfehlt. Sieh zu, dass du nicht in so etwas verstrickt wirst. Trinke in Zukunft nicht nur Wasser, nimm ein wenig Wein dazu, um deinen Magen zu stärken und weil du so oft krank bist. Die Sünden mancher Menschen sind so offenkundig, dass sie ihnen gleichsam zum Gericht Gottes vorauslaufen. Bei anderen sind sie schwer zu erkennen. Sie laufen ihnen dann eben hinterher. Ebenso offenkundig sind die guten Taten, und wenn das einmal nicht der Fall ist, können sie doch nicht auf die Dauer verborgen bleiben. Nun bin ich gespannt, welche Punkte Hans-Jürgen Schluhe ansprechen wird. Vielen Dank für deine Auslegung.
Ja, vielen Dank, Christi, für die einleitenden Worte. Weiß nicht, wie es Ihnen ging, als Sie den Text gerade gelesen oder vielleicht auch schon zu Hause schon mal angeschaut haben. Also mir ging es dabei so, dass ich gedacht habe, wow, was für ein Text für einen Sonntagstreff. Und wo ist da die erbauliche Funktion? Was kann ich für mich zunächst mal daraus überhaupt mitnehmen? Ja, zumal dieser Text vielleicht auch aus gutem Grund auch in der alten Perikopenordnung, auch nach der neuen Predigtordnung noch nie Predigtext unserer Kirche war und ist. Also für mich auch so das erste Mal, dass ich mich wahrscheinlich wirklich so intensiv damit beschäftige. Ich kann mich jedenfalls auch im Studium nicht daran erinnern, den mal besprochen zu haben. Aber ich habe dann doch entdeckt, so ein paar Perlen sind drin und die möchte ich versuchen, mit euch herauszuarbeiten, herauszustellen. Im Grunde ist es ja zunächst mal die Fortsetzung vom letzten Sonntag. Die Anweisungen von Paulus zur Gemeindeleitung an Timotheus und, wie Christi schon einleitend gesagt hat, diese Überlegung, wie wirkt eine Gemeinde? Einmal nach außen als missionarischer Aspekt, eben diese kleine christliche Gemeinde in Ephesus gegenüber der säkularen Gesellschaft dort. Aber auch, wie wirkt diese Gemeinde nach innen? Wie geht man im Inneren miteinander um? Ja, der Schwerpunkt sicherlich, der mir dann auch ins Auge gesprungen ist, und Paulus brauchte auch so viel Platz dafür, den Umgang mit Witwen. Komme ich noch drauf zurück. Ich denke, davon ist natürlich vieles gesellschaftlich nochmal zu überdenken und einzuordnen. Aber vom Grundsatz her geht es ja auch bei den Witwen um die Frage, was ist das, wenn ich mich mit den Witwen in unserer Gemeinde, also mit denen, die Unterstützung brauchen, auf eine besondere Weise beschäftige? Wie wirkt das für die Gesellschaft? Aber damit beginnt Paulus nicht. Er beginnt mit der Innenwirkung in einer Gemeinde. Und ich denke, wenn es innen nicht in Ordnung ist, kann es nach außen auch nicht in Ordnung sein. So nach außen hui und innen fui, das kennen wir, damit ist niemandem gedient. Und was innen, wenn es innen in Ordnung ist, dann ist auch nach außen hin die Wirkung eher in Ordnung. Also beginne ich mit dem, womit Paulus auch hier beginnt, mit der Frage, wie stelle ich mich eigentlich gegenüber anderen Menschen in der Gemeinde? Er vergleicht natürlich da hier diese Gemeinde mit dem irdischen Bild einer Familie mit Eltern, mit Geschwistern, mit Brüdern. Nein, das ist nicht hier dieser weltliche Bruderbegriff gemeint. Sie wissen das aus der Zeit der Aufklärung oder der Französischen Revolution. Alle Menschen werden Brüder und so weiter. Nein, sagt die Bibel, das ist nicht der Fall. Nicht alle Menschen werden Brüder, sondern nur die, die ernsthaft Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland anerkennen. Die sind Brüder, die sind Schwestern und um die geht's auch. Die verbindet das Band der Familie Gottes. Aber so eine Familie ist ja nicht ganz unproblematisch. Und ich glaube, da kann jeder ein eigenes Lied davon singen. Man kennt sich. Und bisweilen ist es vielleicht sogar wie bei den Igeln. Je näher sie einander kommen, umso eher stupfen, ja, verletzen sie sich auch gegenseitig. Man kennt sich eben. Man sieht die Fehler und Schwächen der anderen viel eher. Und jetzt? Wie gehe ich dann damit um? Für Paulus war klar, das hat er ja schon im letzten Kapitel an Timotheus gesagt, fahre fort mit Ermahnen. Aber auch hier, Thomas Stroika hat uns ja letzte Woche auch darauf aufmerksam gemacht, der Ton macht die Musik. Und deshalb auch gleich hier als Anknüpfung an den letztsonntrigen Text, einen Älteren, eigentlich einem Ältesten, fahre nicht an, heißt es bei Luther. Du hast die Übersetzung von der guten Nachricht und da sind dann eher auch andere Worte gewählt, wie schroff behandeln oder so ähnlich hieß es da, gell? Oder schelten. Andere Übersetzung für dieses Wort wäre auch draufschlagen, so richtig nochmal einen mitgeben. Ja? Nein, wie Vater und Mutter, wie Bruder und Schwester soll ich mein Gegenüber wahrnehmen. Und das ist nicht gerade so leicht. Mir ist in der Vorbereitung selber eingefallen, wie das in meiner Jugend war, wenn ich mal meinem Vater Paroli geboten habe und ich einverstanden war, was er sagte. Na gut, Sturm- und Drangzeit, man ist dann sowieso ein bisschen revolutionär unterwegs. Aber dann war es dann meine Mutter, die mich zurechtrückte und mir den Kopf wusch, wenn sie sagte, wie redest du eigentlich mit deinem Vater? Der Ton macht die Musik. Und ich denke, wir müssen uns auch hier bis ins hohe Alter hinein immer wieder erneut üben im Finden der rechten Worte und des rechten Tons. Unsere Vorväter haben es so auf den Punkt gebracht, als sie sagten, der Heilige Geist hat Takt. Ein Takt, der nicht nur den klaren Rhythmus vorgibt. Wir kennen Takt ja aus der Musik, immer im Rhythmus, Dreivierteltakt, Viervierteltakt und so weiter. Vielleicht auch ein Takt, der auch der Herzschlag einer Beziehung ist. Aber auch da gibt es halt immer mal wieder Herzrhythmusstörungen. Da gibt es eben Verletzungen in diesem Takt. Nun, solche Kritik an anderen ist eine höchst problematische Angelegenheit. Weise ihn zurecht, hat Luther gesagt, hier am Anfang unseres Kapitels. Wie weise ich denn jemand zurecht? Es geht hier um etwas ganz Schwieriges. Ein Wort, das heute kaum noch benutzt wird. Es geht im Grunde genommen um Gemeindezucht. Ein Wort eben, wie gesagt, das heute kaum noch verwendet wird. Doch wenn die Gemeinschaft der Christen als Familie Gottes miteinander lebt und umgeht, da muss auch hier Raum sein für eine Offenheit und Verantwortung auch füreinander. Um auch über Fehler, die sich zeigen, miteinander reden zu können. Diese Aufgabe haben insbesondere natürlich die Gemeindeleiter, wie damals der Timotheus. Schon er hatte Thomas Schroeker hat das letzten Sonntag ausgeführt, hier durch sein weiches Wesen so seine Schwierigkeiten hinzustehen und auch mal Tacheles zu reden. Und heute noch ganz anders. Okay, ich sag dir nichts Unangenehmes, sei bitte auch freundlich und sag mir nichts Unangenehmes. Dann kommen wir uns auch nicht so sehr ins Gehege. Ich glaube, dass es uns allen so geht, dass wir vor der Zurechtweisung und Ermahnung, wie sie hier Timotheus aufgetragen ist, zurückschrecken. Vielleicht auch aus einem ganz frommen Grund. Denn wir kennen das Wort Jesu, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und wirst den Balken in deinem eigenen nicht gewahr. Ich kenne das von mir selbst, wie man dann zurückscheut, überhaupt etwas zu sagen, ach komm, lass gut sein, wird schon nicht so schlimm sein, erledigt sich vielleicht auch von selber. Weil man sich nämlich dann den Vorwurf aussetzt, vielleicht besserwisserisch oder moralisch höher stehender zu sein. Also die Mitchristen dann lieber den eigenen Fehlern und vor allen Dingen den Folgen dieser Fehler überlassen und sich bequem ins Schweigen hüllen? Ich glaube, dass dies nicht der Liebe Christi entspricht. Und die Liebe eben nicht alle Fehler einfach nur zudeckt. So schmerzhaft das auch vielleicht ist. Und zudem fällt mir bei dem eben zitierten Wort vom Splitter und dem Balken auf, dass Jesus ja nicht sagt, lasst euch in Ruhe, sondern dass er sagt, erst mal den Balken aus deinem eigenen Auge, also sprich vor der eigenen Haustür kehren, aber dann eben doch, dann gehe hin und rede mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Also dann doch hingehen, eben in dem Wissen, dass wir alle, man selber eingeschlossen, die Korrektur und Vergebung nötig hat. Ich frage mich manchmal, wie viel auch aufgrund meiner eigenen Zurückhaltung hier an Heiligung und Wirkmöglichkeit in der Gemeinde verloren gegangen ist. Und ich muss mich auch immer wieder selber fragen, inwieweit wäre ich denn bereit, mich von anderen Mitchristen korrigieren zu lassen. Sicherlich, der Ton macht die Musik, ich sagte es schon. Aber genau deswegen spricht Paulus ja auch vom gegenseitigen Respekt und der Achtung untereinander als Väter und Mütter, als Brüder und Schwestern, weil wir in einer großen Familie doch, so hoffe ich zumindest mal, gemeinsam füreinander das Beste wollen und uns gegenseitig helfen und unterstützen auf dem Weg des Glaubens. Da ist es letztendlich auch die entscheidende Frage des Vertrauens untereinander, dass ich, wenn mich einer kritisiert, das sehe, das sagt er nicht, um sich selber höher zu stellen als mich, sondern um mir zu helfen. Ein besonderes Übungsfeld dieses Miteinanders war damals wohl auch der Umgang mit den Witwen, denn wie schon gesagt, dafür braucht der Paulus den meisten Platz. Wobei das ja auch schon wieder ein Stück weit Außenwirkung bedeutet für die Gemeinde. Zumindest geht Paulus hier sehr intensiv auf diesen Abschnitt ein. Damals waren sie ja in jener griechisch geprägten Gesellschaft im vorderasiatischen Raum Kleinasiens übel dran, diese Witwen. Sie waren die sozial schwächsten, unterste Stufe der Gesellschaft. Von Israel kennt man das anders. Durch die Gebote und Anweisungen Gottes war da durchaus eine geprägte Fürsorge zu spüren. Aber die Witwen in Ephesus waren auf sich gestellt. Für Paulus ist aber klar, Gemeinschaft ist gesellschaftliches Vorbild, auch im Umgang mit denen, die sonst außen vor bleiben, die sonst links liegen gelassen werden, mit den Witwen. Ich kann hier nicht auf alle Einzelheiten dieser vielen Verse eingehen. Es wäre spannend, mal zu sehen, wie das damals so in der Gesellschaft geplant und organisiert war. Aber eins wird für mich ganz deutlich. Da, wo die Witwen in einer Hausgemeinschaft eingebunden waren, also als Mutter, als Schwiegermutter, wir sind ja gar nicht so unkompliziert, als Tante, als Großtante, da sollten diese auch die Versorgung in dieser Familie erleben dürfen. Und auf der anderen Seite gab es da dieses Witwenverzeichnis, so genau weiß man nicht, was das eigentlich ist, eine Liste von anerkannten Witwen, dieses Wort gebraucht, Luther in seiner Übersetzung, und auch, die auch dann zu besonderen Witwendiensten herangezogen wurden. Gute Nachricht hat sogar von einer Bezahlung gesprochen, obwohl das der griechische Text so nicht hergibt. Aber wer in dieses Witwenregister eingetragen war, der wurde auch von der Gemeinde mit unterstützt. Der wurde mitgetragen von der gesamten Gemeinschaft, war nicht alleingelassen. Vielleicht hatten diese Witwen diakonische Aufgaben zu erledigen. Vielleicht waren sie in der Fürsorge für andere eingeplant. Aber auf jeden Fall hatten sie einen Gebetsdienst zu tun. Das war damals etwas, und auch heute natürlich noch, etwas ganz Wichtiges für die Witwen. Man dachte heute, ja, okay, die haben vielleicht Zeit, die können beten. Und dass das extra erwähnt wird später im Text von Paulus, unterstreicht das auch nochmal, dass sie eben ein gutes Verhältnis in ihrem Glaubensleben auch zu Gott und Jesus haben und da im Gebet bei ihm sozusagen immer wieder anwesend sind. Und die jüngeren Witwen? Okay, sie wurden nicht in diese Witwenliste der Bedürftigen aufgenommen. Im Grunde genommen, naja, Paulus hat keine gute Meinung von diesen jungen Witwen. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser pauschale Rundumschlag da in Vers 13 aufgefallen ist. Also, das würde ich ja nie schreiben, sowas, aber gut, steht halt in der Bibel. Daneben sind sie faul und lernen von Haus zu Haus zu laufen, und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. Nochmal viel schärfer als in der guten Nachricht, die wir gerade hier vorgelesen bekommen haben. Zweimal das Wort faul hier verwendet. Also, okay. Ich lasse es mal einfach so stehen, obwohl ich natürlich massiv meinen Kopf darüber schütteln möchte. Paulus sagt, lieber sollen diese jungen Witwen, diese jungen Frauen wieder heiraten. Und damit letztendlich auch, und damit komme ich in das gesellschaftliche Bild wieder zurück, damit auch das typische Frauenbild der damaligen Zeit erfüllen. Was Paulus ja dann auch hier sagt, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen und damit auch dem Widersacher keinen Anlass geben zu lästern. Ich glaube, das ist der springende Punkt an dieser Geschichte, dass Paulus immer wieder fragt, oder auch Timotheus darauf hinweist, schau mal, an was könnten andere Anstoß nehmen, dass sie dann mit dem Finger auf dich, auf euch oder wen auch immer in der Gemeinde zeigen würden. Wie schon gesagt, das Ganze steht unter dem Thema Gemeindeleitung und Vorbild gegenüber der Gesellschaft als eine Einladung zum Glauben. Das Verhalten der Gemeinde untereinander, das Vertrauen, von Vertrauen und Liebe und von Respekt und Achtung geprägt, soll missionarisches Zeichen nach außen sein. Das war für den Gemeindeleiter Timotheus insgesamt aber keine leichte Aufgabe und brauchte auch die Anerkennung der anderen für ihn und sein Handeln. Letzten Kapitel, letzten Sonntag haben wir es gehört, wie Paulus zu Timotheus sagte, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Und das kommt hier nochmal ganz stark rüber in diesem Teil, denn das war ja nicht nur ein Trostwort für Timotheus, sondern es war auch gleichzeitig Anweisung an die Gemeinde. Geistgewirktes Handeln und Reden ist eben nicht eine Frage des Alters. Es ist eine Frage des Wirkens des Heiligen Geistes, der die rechten Worte des Respekts und der Achtsamkeit schenkt. Ein solcher Anstand, würden wir heute sagen, gegenüber den Gemeindeleitern ist Basis für ein gutes Miteinander. Obwohl auch Gemeindeleiter irren können, das sage ich hier aber auch ganz deutlich. Und in diesem Sinne sind auch die Schlussverse des Kapitels zu sehen. die sich dann auch im nächsten Kapitel noch einmal fortsetzen. Mit Respekt und Ehrfurcht behandle alle mit Entgegenkommen und Liebe. Ganz im Wort Jesu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber liebe eben auch in der Zurückführung auf den rechten Weg des Glaubens, wo jemand im falschen Handeln gefangen ist. Das geht bei den Gemeindeleitern, wie beim Timotheus, dann auch so weit, dass er hier die materielle Unterstützung zugewiesen bekommt. Deswegen auch der Hinweis, dann eben, niemand verachte dich deiner Jugend, doch du bist es wert. Es geht in die Klage und die Beschwerden gegenüber den Ältesten, aber nicht nur gegenüber den Ältesten. Wie gehe ich mit dem um, wenn ich was vom Hörensagen mitbekomme? Trage ich das dann gleich weiter und sage, oh, das ist ja ganz schlimm, muss man sofort handeln. Doch, nein, prüfen. 2-3 Mal, bevor ich wirklich auf jemand zugehe. Und dann nicht unbedingt in der großen Öffentlichkeit, sondern wirklich erstmal im kleinen Kreis. So wie es Jesus ja auch gesagt hat, so geh hin und sprich mit ihm. Hört er dich nicht, dann nimm 2 Älteste dazu. Und hört er die dann nicht, dann geh vor die Gemeinde. Also dieser Weg ist ganz wichtig, denn es ist auch eine Frage der Seelsorge. Manche Dinge gehören auch von den, die man als Fehler bei anderen entdeckt, nicht an die Öffentlichkeit. Aber sie gehören ausgesprochen da, wo Gott uns mit seinem Heiligen Geist hier es aufschließt, dass wir aufeinander zugehen können und sollen und müssen in brüderlicher, schwesterlicher Weise. Dass das Ganze natürlich ohne Bevorzugung geschehen soll, also völlig unparteiisch, versteht sich fast ja von selbst, auch wenn es Paulus hier nochmal extra als klare Anweisung dann erwähnt. Und selbst diese Einsetzung zum Dienst, diese Handauflegung, nicht nur als Zeichen des Segens, sondern als Beauftragung zum besonderen Amt, ja, auch da soll man vorsichtig sein und nicht zu schnell, sagt Paulus. Auch da prüfen, auch da überlegen, auch da im Gebet, nicht alleine, sondern mit mehreren schauen, was ist der Weg Gottes, was will er? Weil wenn da zu früh jemand in ein Amt hineingesetzt wird, könnte das ja auch wieder zurückfallen auf die Gemeinde, wo man wieder mit Fingern auf sie zeigen kann. Egal wie. Wie sagt ein Sprichwort, es wird nicht so heiß gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonnen oder so ähnlich. Egal wie wir handeln, egal wie, was wir tun, unsere Werke werden offenbar. Die schlechten vielleicht sofort oder aber auch sie folgen ihnen nach, schreibt Paulus, aber eben auch die guten. Deswegen keine Angst vorm Handeln, sage ich. Keine Angst davor, aktiv zu werden. Nicht aus falscher Scheu oder Furcht Dinge nicht tun. Und ich möchte mal so sagen, wo diese besondere Form der Seelsorge, der zurechtführenden Seelsorge geübt wird, da wird sie geübt unter Gebet und dem Geist. Ohne das geht's nicht. Und wo das geschieht, ja, ich glaube, da liegt auch tiefer Segen auf einer Gemeinschaft. Und vielleicht müssen wir es heute einfach wieder neu lernen. Ich nehme mich da selber mit hinein. Für die Gemeinschaft zu denken, in der Gemeinschaft zu beten, einzelne Menschen auch ein Gebet vor Gott zu bringen und zu fragen, was ist der rechte Weg im Umgang miteinander? Wie leben wir als Gemeinde auch hier in Freudenstadt? Und vielleicht gelingt es uns ja, auch heute in einem solchen geistgewirkten Miteinander, trotz vieler Fehler und Schwächen, segensreich zu leben. Soweit mal ein paar Gedanken jetzt zu diesem sehr weitführenden Text.
Vielen Dank, Hans-Jürgen. Wir antworten mit dem Lied 534. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir singen summen die ersten 2 Verse. Ja, der Timotheusbrief gibt eine Sicht auf die christliche Gemeinde. Was eine Gemeinde, was wir vielleicht als Gemeinde glauben, was uns bestimmt oder auch wie wir leben. Und ich denke, wir als Kirche, als Gemeinschaft müssen uns auch immer wieder an der Bibel und an den Texten, wie hier aus dem Timotheusbrief, ausrichten, reiben und einfach auch kontrollieren und gucken, wo stehen wir, dass wir uns daran ausrichten und einfach auch immer wieder überprüfen. Entspricht unser Glaube, unsere Lehre, unser Lebensstil den Inhalten, die wir auch predigen, die wir Sonntag für Sonntag hier auch hören und auch weitergeben? Die Gemeinde sollte ja bekannt sein für seine Integrität in der Stadt. Und ich denke, wir haben da in Deutschland auch immer noch ganz gute Karten, dass Kirche, Gemeinschaft doch in vielen Bereichen auch in der öffentlichen Gemeinde, in der weltlichen Gemeinde ganz gut integriert ist. Und sollte auch mit dem Dienst an den Armen aus der Hingabe von Jesus Christus her, dass der Dienst versehen wird. Und ich bin begeistert, wie viel Gutes und auch Richtiges in unsere Kirchen und in unsere Gemeinschaften, in den verschiedenen Glaubensdenominationen bereits umgesetzt wird. Wenn wir sehen, wie die verschiedenen Einrichtungen, diakonische Werke funktionieren und sich um die Schwachen unserer Gesellschaft auch kümmern. Ich bin begeistert, wenn ich sehe, wie hier in der Gemeinschaft Menschen miteinander umgehen, einander helfen, ohne auf sich selber zu schauen, wie der eine für der andere einfach da ist und auch ja mitmenschlich aus der Liebe zu Jesus hinaus handelt. Und trotzdem ist eine Herausforderung, wie Pfarrer Schlue schon gesagt hat, dass wir die Menschen einfach aus unserer Gesellschaft im Blick haben. Wo ist jemand, der durchs soziale Netz fällt? Wo ist jemand, der gerade einsam ist und einen Gesprächspartner, häusliche oder auch monetäre Hilfe benötigt? Sind wir da bereit, anzupacken, mit dabei zu sein, genau hinzusehen? Ich möchte nochmal geschwind zwei Verse lesen, wo auch der Herr Schlue schon drauf eingegangen ist. Eine Klage gegen einen Ältesten höre nur an, wenn sie von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Wenn einer sich wirklich etwas zu Schulden kommen ließ, dann sollst du ihn vor den Ältesten zurechtweisen, damit auch sie gewarnt sind. Ich beschwöre dich bei Gott, bei Jesus Christus und bei den höchsten Engeln, dass du in solch einem Fall völlig unparteiisch vorgehst. Sei nicht voreingenommen gegen irgendjemand, aber begünstige auch keinen. Ich glaube, das ist auch ein Schutz für den Timotheus gewesen, dass er nicht von jedem Dahergelaufenen einfach beschuldigt wird, Dinge falsch zu machen. Oder wie man heute oft in sozialen Medien mit einem Post ganze Existenzen kaputt machen kann, durch irgendwelche Verleumdungen. Wir sollen das prüfen, sollen sehen, sind es wirklich zwei, drei, die das bestätigen können, was hier falsch gelaufen ist. Und es ist nach wie vor sehr schwer, auch ja Kritik richtig zu praktizieren. Wie gehe ich mit Kritik um, wenn jemand gegen mich Kritik hat? Wie kann ich überhaupt auch ja jemand anderem Kritik weitergeben in Liebe und auch in der gewissen Demut? Und berechtigte Kritik darf und muss ausgesprochen werden. Aber eben zuerst muss sie durch zwei bis drei Zeugen bestätigt werden. Und das Ganze aus der Motivation heraus, die wir haben, nämlich, dass Jesus Christus in uns, durch uns gesehen wird, dass wir ein Bild sind für die anderen Menschen, dass Jesus durch uns aufmerksam gemacht wird an den anderen. Unser Denken, Fühlen und Handeln soll einfach geprägt sein von der Liebe Jesu und auf den Blick auf Jesus hin und das andere Menschen zum Glauben kommen. Das ist eigentlich letzten Endes der Sinn auch unserer Gemeinschaft, unseres Zusammenseins, dass Menschen erleben dürfen, was es heißt, eine Hoffnung zu haben über das, was hier in dieser Welt hinaus ist, auf Jesus Christus hin. Amen. Ich möchte gern mit uns beten und wem es möglich ist, kann gern dazu aufstehen. Ja, lieber Vater, hab du Dank, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir auch nicht perfekt sind, sondern dass wir dich als perfekten Vater und Gott und Herrn haben, dass wir auf dich sehen können, dass wir ein Stück weit leuchten können von deiner Liebe. Stärk du uns, gib uns immer wieder Kraft, auch neu deine Liebe weiterzugeben in Wort und Tat, in dem, wie wir miteinander umgehen, dass Menschen sehen, dass du der Herr bist. Danke, dass du mit uns gehen möchtest in die neue Woche. Begleite du uns in deiner Liebe, gib du Kraft und Weisheit im Umgang miteinander, füreinander. Zeig du uns, wo wir auf Schwächere zugehen können, ihnen helfen können und ihnen einfach auch Trost und Zuspruch geben können. Wir möchten dich loben und dir die Ehre geben, Herr. Amen. Ist am Donnerstag Bibelstunde, ganz normal hier, Donnerstag Bibelstunde und auch Kinderstunde und Jungschar. Am Samstag auch Jungschar? Ja, super. Also einfach auch das als Gebetsanliege weiter, dass wir da dranbleiben, dass wir die Kreise einfach auch machen können, dass wir auch hier Gottes Wort weiter sagen können. Am Samstagabend ist dann noch G11 Spezial im Ringhof. Wenn ich richtig informiert bin, wird der auch live gesendet dann als Livestream. Auch hier dürft ihr gerne mitbeten und mit dabei sein. Wir singen nochmal ein Lied von der Folie, bevor uns dann der Pfarrer Schlue den Segen zuspricht. Du sagst ja.
Wollen wir mit Gottes Segen in den Abend und in die kommende Woche gehen. Der Gott aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner himmlischen Herrlichkeit, der wolle uns auf diesem Weg vollbereiten, stärken, kräftigen und auf einen festen Grund stellen. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.